herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Wir sind in einer neuen Serie, die heißt Alles neu. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, alles neu. Alles neu. Alles neu. Und wie Asan ja schon gesagt hat, wir gehen durch den Epheserbrief. Heute gehen wir hauptsächlich in das erste Kapitel vom Epheserbrief. Nächste Woche, zweites, richtig, sehr intelligent, gut, dass du mitdenkst. Und wir werden nach und nach einfach Kapitel für Kapitel durch den Epheserbrief durchgehen. Und der Kontext ist folgender. Circa 60 Jahre nach Christus ist Paulus im Gefängnis, weil er für diese Botschaft von Jesus im Gefängnis sitzt. Und er schreibt einen Brief, schreibt mehrere Briefe an unterschiedliche Kirchen, an unterschiedliche Städte. Und das ist der Brief an die Epheser. Und er versucht, einen Hauptpunkt rüberzubringen im gesamten Epheserbrief. Und das ist der Punkt von Identität. Was ist deine Identität als Sohn und als Tochter Gottes? Das ist das Thema vom Epheserbrief. In anderen Worten, was er versucht deutlich zu machen ist, wer du bist, bestimmt, was du machst. Lass mich das verdeutlichen. Als Fußballer, jetzt brauche ich eure Gehirnzellen. Was macht ein Fußballer? Er spielt?
Fußball.
Wow, ihr seid intelligent. Der erste Gottesdienst wusste das nicht? Ihr schon. Fotografen, was macht ein Fotograf? Er macht? Wow, unfassbar. Okay, Autorin, was machen Autorinnen? Bauen Autos, ganz genau. Das ist Muttertag, da darf ein Dad-Joke nicht fehlen. Musiker, was machen Musiker? Sie machen? Richtig. Richtig, sehr gut. Okay, Christen. Was machen Christen? Manchmal ist es so, ist das eine Fangfrage? Ich will nicht auffallen. Jesus. Das ist genau, was wir entpacken werden in dieser Serie. Was bedeutet es überhaupt, Christ zu sein? Was macht das aus? Aber hier ist der Punkt, den Paulus macht im Epheserbrief. Und das ist eins der hauptsächlichen Probleme bei dem Thema Identität, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir denken, ich möchte einfach zum Anfang der Serie so eine Grundlage von Verständnis legen, damit wir alle auf der same page sind. Wir denken oft, dass unsere Aktivität unsere Identität bestimmt. Heißt, ich spiele viel Fußball, deswegen bin ich Fußballer. Hier ist die Herausforderung. Ich spiele ab und zu Fußball, aber ich bin kein Fußballer. Ich mache ab und zu Fotos, wenn meine Frau mich zwingt, aber ich bin kein Fotograf. Ich gehe in die Kirche, ich lese ab und zu in der Bibel, aber heißt nicht, dass ich Christ bin. Könnte es sein, dass wir in unserer Gesellschaft irgendwie trainiert worden sind, dass wir denken, was wir machen, bestimmt unseren Wert? Das ist unsere Identität. Paulus stellt das ein bisschen auf den Kopf und wir entpacken das gemeinsam. Der Titel von meiner Predigt heute, du kannst gerne mitschreiben, ist Wiederherstellung. Gott macht alles neu. Wiederherstellung. Ich glaube tatsächlich, Gott will Dinge wiederherstellen in deinem Leben, dass du aus diesen Türen rausgehst, wiederhergestellt von Dingen, die vielleicht gestorben sind in deinem Leben. Von Dingen, wo du dachtest, boah, das kann nie wieder an einen guten Ort kommen. Lass uns gemeinsam lesen, Epheser 1, Vers 3, steht folgendes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus, sag mal, in Christus, hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben, hör gut zu, in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist, was Jesus sich für dich wünscht. Dass du ein Leben in seiner Gegenwart lebst und erfüllt von seiner Liebe. Paulus sitzt da im Gefängnis und schreibt diese Worte, ist so, ich wünschte, ich könnte in Person bei euch sein, um euch das irgendwie deutlich zu machen, aber lest es wenigstens. Gott will das Beste für dich. Er will, dass du erfüllt bist von seiner Liebe. Und dann geht's weiter in Vers 5, von allem Anfang an. Das ist der Hauptvers, in dem es sich heute dreht. Von allem Anfang an. Das heißt, hey, als Grundlage, das, was von Anfang an der Plan war, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Lass mich das nochmal lesen, Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, zu was? Ich dich jetzt fragen würde und sagen würde, wozu hat Gott dich bestimmt? Ich bin ganz ehrlich, meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, über irgendeine Aktivität zu reden. Hey, ich bin dazu bestimmt, einen Unterschied zu machen in der Welt. Ich bin dazu bestimmt, wirklich gebraucht zu werden von ihm. Und, versteht ihr? Aber Paulus will hier eine Sache deutlich machen. Er sagt, hey, es startet mit Identität. Er sagt, hey, du bist dazu bestimmt, Sohn und Tochter zu sein. Meine Tochter, wisst ihr, was sie dafür gemacht hat, meine Tochter zu werden? Nüscht. Sie ist einfach auf die Welt gekommen. Meine dritte Tochter, die bald kommt, Gertrude. Nein, Quatsch. Ja, Fiesela, Jada Hope. Gertrude, es passt nicht so ganz in den Flow. Wenn du Gertrude heißt, ich will nicht deinen Namen dissen, sorry. Meine dritte Tochter wird meine Tochter sein, in dem Moment, wo sie geboren ist. Sie ist jetzt schon meine Tochter. Sie hat noch nichts Produktives getan. Außer ein bisschen rumgekickt und meine Frau aufgeweckt nachts. Paulus will hier deutlich machen, deine Identität kommt zuerst. Und aus deiner Identität, wenn du ein gesundes Leben als Christ leben willst, dann kommt die Aktivität aus deiner Identität. Wisst ihr, ich habe eine Zeit lang, ich habe die Story schon mal erzählt, aber wirklich Herausforderungen gehabt, mit einem bestimmten Thema, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nicht raus. Ich habe für lange, lange Zeit in Pornografie gehangen. Und das war so frustrierend für mich. Und ich habe versucht, Dinge anders zu machen. Und ich habe gemerkt, das war so ein richtiger Kreislauf, so ein richtiger Teufelskreislauf, dass Scham dazu kam. Und ich dachte, ich weiß eigentlich, will Gott nicht, dass ich meine Sexualität so lebe. Das ist das. Ich habe gemerkt, dass das hat meine Kraft, irgendwie wirklich gesund zu lieben, verhindert. Und das war total eine total furchtbare Zeit. Aber ich habe gemerkt, diese Aktivität wurde irgendwann mit zu meiner Identität. Dass ich plötzlich irgendwann geglaubt habe, das ist nun mal, wer ich bin. Bis ich irgendwann in einem Gottesdienst saß und der Prediger nach vorne gekommen ist und über dieses Thema geredet hat. Und dann hat er angefangen, etwas gesagt, was mich in dem Moment so befreit hat, gesagt, hey, du guckst dir vielleicht Dinge an, auf die du nicht stolz bist. Es sind Dinge, es passieren Dinge in deinem Leben. Du machst Dinge in deiner Sexualität, die nicht, du weißt, die sind nicht rein. Du weißt, es ist nicht, wie Gott sich das vorstellt. Aber darf ich dir was sagen? Das ist nicht, wer du bist. Und ich saß da und Tränen sind rund geflossen, weil ich dachte, oh wow, stimmt. wann habe ich angefangen zu glauben, dass meine nicht perfekte Aktivität bestimmt, was meine Identität ist? Ihr Lieben, dieses Thema ist so unfassbar wichtig, weil wenn wir ehrlich sind, haben wir alle mit Dingen zu kämpfen. Haben wir alle Dinge, wo wir nicht super froh sind, wenn das auf Social Media gepostet wird. Und was wir verstehen müssen ist, Paulus macht hier deutlich, er sagt, hey, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, dass du Sohn und Tochter bist. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Ein Kumpel von mir, vor einiger Zeit ist durch eine krasse Phase gegangen. Das ist so ein Typ, der ist so ein richtiger Macher. Kennt ihr so Leute, die sind so Macher? Es gibt Leute, die machen nicht so viel und es gibt Leute, die machen gefühlt zu viel. Die sind so, und er ist so ein Macher. Der ist höher, schneller, weiter, reicher und so weiter. Also der ist so ein richtig Bam, 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 Bam. Und er kommt aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus und irgendwann war es, das, was er selber erreicht hat, war ihm nicht mehr genug. Er wollte mehr, 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 mehr. Und dann ist er tatsächlich zu seinem Dad gegangen und hat gesagt, hey, ist es nicht möglich, dass ich meinen Anteil vom Erbe schon jetzt bekomme? Ich will das investieren, ich will noch mehr machen, ich will einfach schneller, ich will mehr erleben. Der Vater war total verwirrt. Hab gesagt, okay. Ab dem Moment hat der Sohn nichts mehr von ihm wissen wollen, hat das Geld genommen, hat das Bachelorleben gelebt. Sich eine Hammer-Loft geholt, Partys geschmissen, Drogen, Sex. Bis irgendwann alles zusammenkrachte und er sich an einem Ort wiedergefunden hat, an dem er nie sein wollte. Weil dieser Sehnsucht nach mehr und mehr und mehr und mehr hat zu immer mehr Drogen, zu härteren Drogen geführt, sodass er irgendwann mit einer Nadel im Arm an der Seite der Straße lag. Und als er da so lag, ist ihm eingefallen, Moment, selbst die Angestellten von meinem Vater, denen geht es besser als mir. Vielleicht sollte ich doch wieder zurückkommen. Lukas 15, Vers 20, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das habe ich nur nicht am Anfang gesagt, weil sonst die Hälfte von euch abgeschaltet hätte. Ich liebe diese Story. Wenn du schon was länger in Kirche warst, hast du bestimmt schon mehrere Predigten darüber gehört, hast oft dieses Gleichnis über den Vater, wie er seinem Sohn entgegenläuft, obwohl er alles verprasst hat, schon mal gehört. Aber wisst ihr was? Meistens sind die Klassiker, die Dinge, die oft gehighlightet werden, oft gehighlightet aus einem bestimmten Grund. Weil in dieser Story, ich glaube, etwas steckt für dich und für mich, was wir verstehen müssen in Bezug auf unsere Identität als Söhne und Töchter. Ich glaube, es gibt drei Bereiche in deinem Leben, die Gott wiederherstellen will. Wo, wie was gestohlen wurde oder du dir vielleicht selber etwas gestohlen hast, basierend auf deinen Entscheidungen, die du getroffen hast. Und du sitzt hier und denkst, boah, Silas, wenn du wüsstest, was wirklich in mir vorgeht, wüsstest du, es gibt nicht wirklich Hoffnung. Es kann sich nie ändern. Ich werde nie aus dieser Sache rauskommen. Ich habe so verkackt, ich habe meine Ehe so vor die Wand gefahren, da gibt es keine Wiederherstellung mehr. Lass uns schauen, was macht der Vater? Der Vater macht drei Dinge. Das Erste, was er macht, und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und meine Jacke mitgebracht, er bringt ein Gewand. Er bringt ein Gewand. Das Erste, wie der Vater Wiederherstellung bringt, ist durch Annahme. Was hier passiert, ihr Lieben, und das ist so wichtig zu begreifen, ist, da kommt jemand, der stinkt, zerfetzte Kleidung, wahrscheinlich nach Urin und Kot stinkend, kommt dahin und dann, was lesen wir hier? Der Vater rennt ihm entgegen, lief ihm entgegen. Ihr Lieben, zu der Zeit wäre ein Vater des Hauses, der Hausherr, niemals gerannt. Sklaven rennen, wenn man nach ihnen ruft, aber der Vater des Hauses schreitet. Was wir hier lesen, ist so radikal, weil hier steht, der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Und was macht er? Er umarmt ihn und gibt ihm einen Kuss. Und dann sagt er, hey, dabei bleibt es nicht. Ich freue mich nicht nur, dich zu sehen. Nein, ich nehme dich an, ich gebe dir einen Mantel. Wofür steht der Mantel? Was wir verstehen müssen, ist, der Mantel steht dafür, dass der Schmutz von ihm überdeckt wird. So dass das, was jetzt gesehen wird, nicht mehr der Schmutz ist, sondern die Gunst des Vaters. Und by the way, das ist, was Gott von Anfang an für dich und für mich gemacht hat. Lass uns gucken. Erstes Buch der Bibel. 1. Mose 3, 21. Kontext ist der, Adam und Eva haben verkackt, das gemacht, was sie nicht machen sollen. Und dann macht Gott was? Die Adam und Eva schämen sich, sie wollen nicht wieder in Begegnung kommen mit Gott, dem Vater. Und dann steht in 1. Mose 3, 21. Und Gott, der Herr, machte was? Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Gott opfert ein Tier auf den ersten Seiten der Bibel, um die Scham zu bedecken, die in die Menschheit gekommen ist. Ein erstes Zeichen dafür, dass Jesus als das perfekte Opferlamm für dich und für mich stirbt und sein Tod unsere Schuld bedeckt. Das, was der Vater hier macht mit dem Mantel, ist, er nimmt seinen Sohn an, unabhängig von dem, was er getan hat. Darf ich dir was sagen? Gott liebt dich bedingungslos. Er ist für dich. Ich liebe es. Jesaja 61, Vers 10 beschreibt so: Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln. Warum? Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Epheser 1, Vers 7, ein bisschen weiter unten, steht, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Wisst ihr, ich glaube, so viele von uns, wir sind auch bei diesem Thema gefangen in unserem Denken, dass unsere Aktivität unsere Identität bestimmt. Wir denken, oh, ich muss besser werden, ich muss bestimmte Dinge machen, um vor Gott gut dazustehen. Und Paulus sagt dir, hey, der Plan ist der, dass du Sohn, dass du Tochter bist, unabhängig von dem, was du tust. Ich gebe dir meinen Mantel, weil du angenommen bist. Er bringt ihm den Mantel, aber er bringt ihm auch einen Ring. Den Ring habe ich tatsächlich auch von meinem Dad geschenkt bekommen. Er gibt ihm einen Ring. Warum einen Ring? Der Ring damals war sozusagen das Symbol dafür, dass du wieder Autorität bekommen hast. Der Ring war oft das Siegel, mit dem man unterschreiben konnte, sagen konnte, hey, ich unterschreibe mit diesem Ring für meine Familie. Ihr Lieben, ist das nicht krass? Dass wenn wir uns entfernen von Gott und zu ihm zurückkommen, wo wir denken, das ist das ja, was der Sohn sagt. Er sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich werde als Diener kommen. Aber er sagt, hey, nein, 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 du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich nehme dich an, aber ich nehme dich nicht nur an, ich gebe dir auch Autorität. Ich glaube tatsächlich, manche von uns, wir sind hier heute und du wurdest entehrt. Es sind Dinge in deinem Leben passiert, wo dir alle Ehre genommen wurde, wo die Autorität genommen wurde. Vielleicht sind Dinge mit dir passiert, wo du das Gefühl hattest, ich weiß gar nicht, wie mit mir geschieht. Oder du hast Mobbing erlebt, du hast in deiner Familie Dinge erlebt, die nicht schön waren. Oder du hast selber Dinge getan, wo du denkst, boah, das hat mir alle Autorität für den Rest meines Lebens genommen. Ich glaube, hier sitzen manche Männer und du denkst, boah, wie meine Sexualität ist, ich werde nie gesunden, guten Sex haben. Manche Mütter, die hier sitzen und denken, schön und gut, dass wir Muttertag feiern, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es so verkackt mit meinen Kindern, darf ich dir was sagen? Für Gott ist nichts unmöglich. Er kann Autorität wiederherstellen. Ich bin hier, um dir zu sagen, es ist nicht zu spät. In dem Moment, wo du noch Luft hast in deinen Lungen zum Atmen, solange wie dein Herz noch schlägt, ist Gott noch nicht mit dir fertig. Epheser 1, 11, ein paar Verse weiter steht Folgendes. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Das ist so weird. Dieser Sohn hatte schon sein Erbe bekommen, versteht ihr? Und dann hat er es verkackt mit dem, was er bekommen hat. Und sind das nicht so oft wir? Gott ist gnädig mit uns, er segnet uns und dann mit dem Segen, den er uns gibt, machen wir Blödsinn? Und was sind dann die Gedanken, die kommen, dass wir denken, ja gut, jetzt habe ich es wirklich verkackt. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Vielleicht nimmt Gott mich noch an, aber er will mich bestimmt nicht mehr gebrauchen. Aber Gott sagt, nein, nein, ich gebe dir nicht nur meinen Mantel, ich gebe dir meinen Ring. Ich nehme dich an und ich gebe dir Autorität. Und das Krasse ist aber, jetzt kommt noch was, Freunde. Sandalen. Mir wurde gesagt, die sind modern. Deswegen habe ich die mal gekauft. Mein Dad hatte genau die gleichen. Meine Herren, hätte er mal aufbewahren sollen. Wisst ihr, hier ist das Verrückte. Er gibt ihm einen Mantel, er gibt ihm einen Ring, aber er gibt ihm Sandalen. Das wirkt irgendwie random, oder? Warum jetzt Sandalen? Ein Aspekt ist, dass wir verstehen müssen, dass Sklaven barfuß waren. Das heißt, der Vater sieht seinen Sohn kommen barfuß als das Zeichen von Sklaven, das Zeichen von einem Knecht. Und er sagt, das ist nicht, wer du bist. Oh, hör gut zu, das ist nicht, wer du bist. Du verhältst dich vielleicht gerade so, aber deine Aktivität bestimmt nicht deine Identität. Ich liebe dich. Und ich will dich wiederherstellen, ich will dir wieder Ehre geben und ich will dir wieder einen Auftrag geben. Weil hier, wofür Schuhe stehen, wir lesen es in Epheser 6, 15 steht, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Freunde, und das ganz ehrlich, das lässt mich einfach nur staunen über die Güte Gottes. Weil dieser Vater, Sohn und Tochter Gottes zu sein, das als Identitätsgrundlage zu haben, bedeutet nicht nur, ich bin angenommen trotz meiner Verfehlung. Bedeutet nicht nur, hey, ich gebe dir Autorität, sondern es bedeutet auch, dass Gott sagt, ich habe sogar einen Auftrag für dich. Ist nicht interessant, Matthäus 28 im Missionsbefehl steht Folgendes. Steht, Jesus tat auf sie zu und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum was geht. Nehmt die Schuhe, die ich euch gebe. Geht. Gott, ich glaube, hier sitzen Leute heute Mittag und du hast gesagt, hey, Sias, alles cool und gut. Ich komme auch gerne in die Kirche. Ich komme. Es tut mir gut, aber ich könnte nie Teil vom Team werden. Oder wirklich einen Unterschied zu machen für Gott in meinem Alltag. Oh, nein, nein, nein. Das ist für die besonderen Christen. Darf ich dir was sagen? Du bist Sohn, in dem Moment, wo du Jesus annimmst als deinen Retter, dass er für dich gestorben ist, dass er das perfekte Opferlamm war für dich, dass es nicht basierend ist auf deinem Werk, sondern auf seinem Werk am Kreuz. In dem Moment bist du Sohn Gottes. Bist du Tochter Gottes. Und wisst ihr, was eine der Rollen von einem Sohn und von einer Tochter ist? Die Familie zu repräsentieren. Nicht so sehr in unserer Kultur. Oh, wir sind so individualistisch. Es geht um mein Leben, was ich mir baue. Aber vor allen Dingen die Kultur, die in dem historischen Kontext da bedeutet es, den Namen weiterzutragen, war die größte Ehre. Wenn Gott also sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, haben wir den wertvollsten Auftrag, den es gibt. Ihn zu repräsentieren. Wisst ihr, wenn jetzt meine Kinder noch super klein, ihr habt ja eben meine jüngere Tochter gesehen, aber wenn sie was größer werden, dann und ihr sie trefft, sind wir ganz ehrlich, auch wenn das nicht so sehr Teil unserer Kultur ist, dann werdet ihr doch unsere Kids angucken und sagen, was sagt das über die Eltern aus? Und in gewisser Weise wahrscheinlich zu Recht, weil Kinder einen repräsentativen Charakter haben für die Familie, oder nicht? Das ist für mich verrückt. Gott sagt zu dir, ich möchte, dass du mich repräsentierst. In deiner Arbeit, in deinem Studium, in deiner Familie. Ich nehme dich an, ich gebe dir Autorität, aber hey, ich habe auch einen Auftrag für dich. Und ich glaube, manche von uns, wir sind hier und als wir Teenager waren, waren wir on fire für Jesus. Vielleicht warst du auf irgendeiner Konferenz oder irgendwie sowas und du hast das Gefühl gehabt, Gott hat zu dir gesprochen, hat dir einen Traum gegeben, hat dir was aufs Herz gelegt und du dachtest so, ja, let's go. Und dann sind Dinge passiert, auf die du nicht stolz bist. Vielleicht Umstände, die nicht so hervorragend waren, wie auch immer. Und diese Sache hast du weggelegt und hast gesagt, ja, jetzt bin ich einfach nur noch da. Ich glaube, Gott will das wiederherstellen heute und sagen, hey, meine Tochter, come on, wach auf. Verstehe, wer du bist. Wisst ihr, ich habe eben gesagt, wenn ich Fußball spiele, mache mich das nicht zum Fußballer. Aber wenn ich Fußballer bin, ohne Fußball zu spielen, ist das weird. Du hast einen Auftrag. Unser Auftrag ist es, Christus bekannt zu machen. Christus ähnlicher zu werden. Was macht ein Christ aus? Was macht ein Christ? Ein Christ wird Christus ähnlicher und verkündet Christus. In dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin Christ, ist das, was du machst. Und wie wundervoll, dass wir das machen dürfen. Nicht um Sohn und Tochter zu sein. Versteht ihr den Unterschied? Wichtig, kleiner, aber feiner Unterschied. Hier ist, wo wir oft eine Herausforderung haben, weil wir denken, jetzt sind wir, am Ende der Predigt, da sind wir wieder, ich muss bestimmte Dinge machen, nein. Weil du Sohn bist. Weil du Tochter bist, nimmt er dich an, gibt dir Autorität, aber er gibt dir auch einen Auftrag. Und das Krasse ist, die Story ist da nicht zu Ende, sondern es gibt noch einen zweiten Bruder. Und der zweite Bruder kriegt mit, hier wird eine Party geschmissen und das ist irgendwie komisch, was ist los, kein Feiertag. Und er kommt und fragt einen der Knechte und sagt, was ist hier los? Und dann sagt er, hey, dein Bruder ist wiedergekommen. Und anstatt sich zu freuen, sagt er, für mich wurde noch nie eine Party hier geschmissen. Und dann kriegt der Vater das mit und ist auch bei seinem zweiten Sohn unfassbar liebevoll. Wie viele von uns sind wie der erste Sohn, aber wie viele von uns sind auch wie der zweite Sohn? Oh, wir sind arrogant und wir denken, wir haben es besser gemacht und wir denken, wir haben mehr verdient und wir denken, warum ich nicht und warum die Person? Ich habe doch so viel gebetet, ich habe doch das gemacht. Oh, wie ist das? Wie kann das sein? Wie kann die Person auf der Bühne stehen? Wie kann das sein? Der Pastor schrank mit Pornografie. Ach du meine Güte, in die Kirche gehe ich nicht mehr. Wie oft sind wir der erste Sohn? Wie oft sind wir der zweite Sohn? Aber hier ist, wie wundervoll Gott unser Vater ist. Er war wundervoll annehmend, autoritätsgebend, auftragsgebend beim ersten Sohn, aber er ist es auch beim zweiten. Hört euch das an, er sagt, Kind, Lukas 15, 31, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der Vater kommt zum zweiten Sohn und sagt, hey, warum regst du dich auf? Es gehört doch alles dir. Du bist doch mein Sohn. Du willst eine Party schmeißen? Schmeiß eine Party. Du bist mein Erbe, du bist mein Sohn. Hey, du bist meine Tochter. Wie viele von uns leben in einer Art und Weise, dass wir, ja, wir haben das schon irgendwie verstanden, dass Gott uns liebt. Ja, wir sind sein Sohn, wir sind seine Tochter, aber wir haben nicht verstanden, was das bedeutet. Was Gott uns geschenkt hat damit. Hör mal, was der Vater hier sagt. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Also wenn wir, hier ist, was ich weiß. Ich habe nicht mehr Zeit, um das jetzt noch mehr zu entpacken. Komm einfach in die nächsten Wochen. Aber dass Gott sagt, Teil deiner Identität ist, das, was mir gehört, gehört auch dir. Oh, das kann uns doch nicht länger als so ein Opfer durch die Welt gehen lassen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde? Sag, ich nehme dich an, ich gebe dir Autorität, ich gebe dir einen Auftrag, aber hey, by the way, hey, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und wie oft leben wir komplett anders? Wir denken, wir müssen erst bestimmte Dinge machen und dann irgendwann Liebe zu empfangen, weil das ist, was wir gelernt haben in unserer Familie. Wir müssen ganz viel leisten, damit irgendwann vielleicht Segen kommt. Und Gott sagt, hey, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Wie komisch wäre es, wenn meine 5-jährige Tochter zu mir kommt und sagt, Vater, welche Aufgaben soll ich heute erledigen, um Abendessen zu bekommen? Hey, du bist meine Tochter. Ich gebe dir nicht nur Essen, ich kaufe dir auch dieses hässliche Spielzeug, was du dir wünschst. Du bist meine Tochter. Gebe ich dir deswegen immer das, was du willst? Nein, weil ich als Vater einen besseren Überblick über dein Leben habe. Weil auch wenn du meine Tochter bist, ich dich trotzdem nicht auf die Straße rennen lasse, ich dich trotzdem nicht mit 5 Jahren Auto fahren lasse, ich dich, hey, das Ganze hat Grenzen, aber du musst nicht arbeiten, um meine Liebe zu bekommen, du musst nicht arbeiten, um meine Fürsprache zu bekommen. Du, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Hier ist mein Wunsch für uns, dass wir als Kirche stehen, was wir für eine Identität haben in Jesus. Dass wir Söhne und Töchter sind. Dass egal, was unsere Story ist, egal wie dreckig vielleicht unser Inneres ist, wir angenommen sind, wir Autorität bekommen und einen Auftrag haben.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.